Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch heute darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist, vor dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 am Sonntag um 13 Uhr. Ist noch kein Finale in der Felddienstarena, sogar der Begriff Schicksalsspiel wäre wohl eine Nummer zu groß gewählt, aber ein richtungsweisendes Duell, das ist es doch wohl allemal. Mein Name ist Andreas Geidel und mein Talkgast heute ist Niklas Heiden, Holstein-Kiel-Reporter der Kieler Nachrichten. Hi Niklas, schön, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir zu diskutieren, wie die Störche nach dem Fehlstart mit 3 Niederlagen aus bislang 4 Zweitligaspielen ihren Sinkflug beenden könnten.
Moin Opa.
Also, in medias res. Welche Bedeutung besitzt die Partie am Sonnabend denn nun?
Eine große Bedeutung auf jeden Fall. Es wäre jetzt ja Quatsch, irgendwie zu behaupten, nach 3 Niederlagen und nur einem Sieg, nachdem man da unten im Tabellenkeller steckt, dass es überhaupt gar keine Bedeutung hätte und dass es nicht irgendwas mit der Mannschaft auch machen würde. Ne? Also ein Sieg in dem Spiel wäre unfassbar wichtig, glaube ich, nicht nur intern für die Mannschaft, sondern insbesondere auch fürs Punktekonto. Ganz klar, aber natürlich auch für die Stimmung um den Verein herum, weil es natürlich schon so ist, dass Stand jetzt noch nichts passiert ist nach 4 Spieltagen, wir uns natürlich aber schon in so einer Art und Weise des fußballerischen Stadiums befinden, wo es doch noch sehr fragil wirkt und wie vor 2 Jahren kann so ein Sieg auf Schalke vielleicht auch ein bisschen Kräfte freisetzen.
Kommen wir gleich noch zu der Erinnerung der Glorreichen. Jetzt gab es in dieser Woche nach einem freien Wochenende für die Profis bereits am Montag die einzige öffentliche Trainingseinheit zu bestaunen. Wie darf man das interpretieren? Schotten sich die Störche vor den Gang zu Königsblau ab? Ist das Verhalten vielleicht sogar als kleines Indiz für die kollektive Verunsicherung zu werten, von der in den Tagen nach der 1:2-Heimniederlage gegen Hannover 96 immer wieder die Rede war?
Würde ich nicht sagen, beziehungsweise wobei ich nicht kleinreden oder nicht gänzlich ausschließen würde wollen, dass das ein gewünschter oder nicht ganz ungewollter Nebeneffekt ist. Also grundsätzlich ist es ja so, dass die erste Trainingseinheit der Woche immer öffentlich ist, die bei normalen Wochenendspieltagen, wenn Samstag gespielt wird, ist Sonntag auslaufen, das heißt die Profis haben Montag frei und dann findet meistens dienstags das öffentliche Training statt. Wenn es Sonntag ist Montag auslaufen, Dienstag frei, Mittwoch öffentliches Training, so ist der normale Ablauf. Dadurch, dass jetzt eine Länderspielwoche war mit 3 freien Tagen, insgesamt war halt nun mal der Montag jetzt der erste Tag des Trainings. Ich glaube, man kann aber schon sagen, dass es jetzt auch nicht ganz unvorteilhaft gesehen wird innerhalb des Vereins, dass jetzt da noch ein paar Tage bis zum Spieltag dazwischen sind, weil man natürlich jetzt schon A, durch die Länderspielpause und B, natürlich auch bezüglich der Wichtigkeit dieses Spiels gegen Schalke, da sicherlich auch gerne mal so ein bisschen jedenfalls die Schotten zumacht, um sich möglichst wenig in die Karten schauen zu lassen. Also, dass es geplant ist, glaube ich nicht, weil der normale Ablauf spricht für dieses Datum am Montag. Aber es ist, glaube ich, schon auch ein nicht ganz unwillkommener Nebeneffekt für Holstein.
Auf jeden Fall ist ja, wenn gegenteiliges weiß ich jetzt nicht, bedeutet das ja, dass die Vorbereitungswoche auf Schalke einen Tag länger als im Normalfall ist. Ne?
Das heißt, richtig. Genau, also die ist tatsächlich einen Tag länger, wobei die Mannschaft am Freitag ja schon nach Gelsenkirchen fahren wird oder jedenfalls in die Richtung. Von daher ist es dann so ein halber Tag, aber da wird ja wahrscheinlich noch angeschwitzt am Freitagvormittag, so wie das dann üblich ist oder jedenfalls eine lockerere Abschlusseinheit gemacht. Aber klar, ist eine Woche länger, ein Tag mehr Zeit, um intensiv zu trainieren und zu arbeiten.
Intensiv zu trainieren und zu arbeiten, vor allem am Spiel bei eigenem Ballbesitz, denn das ist ja, was Cheftrainer Marcel Rapp, aber auch die Spieler selbst in einer bemerkenswerten Selbstkritik zugegeben haben, dass es da doch noch erhebliche Mängel gibt. Zu viele einfache Ballverluste im Spielaufbau war natürlich auch für jeden Zuschauer, speziell gegen Hannover 96, erkennbar im Heimspiel. Aber gegen Hannover war auch die Zweikampfquote mit 41-59% vergleichsweise unterirdisch. Mit einer Zweikampfquote von 41% hast du, ehrlich gesagt, in dieser Liga kaum mal eine Chance, wirklich ein Spiel reell zu gewinnen. Hängt das eine jetzt mit dem anderen zusammen? Also, dass man zu leicht die Bälle verliert und zu wenig Zweikämpfe gewinnt? Oder muss man das zu einer gerechten Leistungsbeurteilung, die beiden statistischen Details voneinander trennen?
Bei dem Hannover-Spiel würde ich es, glaube ich, ausklammern, weil Holsteiner extrem viele Ballverluste selber produziert hat. Und das sorgt natürlich dann dafür, dass du grundsätzlich, wenn du den Ball verlierst, dem hinterherläufst. Und ohne das jetzt statistisch belegen zu können, würde ich sagen, wenn du den Ball viel hinterherläufst, verlierst du wahrscheinlich tendenziell auch den ein oder anderen Zweikampf mehr oder schneller, wenn du dann überspielt wirst. Es kommt ja dann immer auch drauf an, wer rechnet jetzt dann, was ist genau ein Zweikampf, ist es ein aneinander vorbei, ne? So, ganz grundsätzlich. Man muss aber schon sagen, und bei der Bewertung, dass es bemerkenswert ist, bin ich bei dir. Aber ich finde, man muss auch relativ deutlich sagen, dass nur, weil man es anspricht und weil man es sieht, dass es da Probleme gibt, wird es natürlich nicht besser. Also es ist jetzt ja nicht erst seit einer Woche oder seit zwei Wochen so, dass Holstein da Probleme hat, sondern eigentlich schon, es zieht sich durch die Vorbereitung, auch wenn es in der Vorbereitung nicht so en Detail wie jetzt nach außen oder zum Vorschein gekommen ist. Und jetzt ist es natürlich auch irgendwann dann mal an der Zeit, die Dinge dann auch mal anzupacken und auch mal zu verändern. Und natürlich ist es lobenswert, dass sich jetzt in dem Fall, sprichst du ja wahrscheinlich auch von Stefan Schwab, der sich nach dem Testspiel gegen St. Pauli hingestellt hat und es offen und klar kritisiert hat. Alles gut, bin ich voll dabei. Aber irgendwann ist die Zeit der Kritik dann auch vorbei. Ne? Also irgendwann muss es dann auch funktionieren. Und Stand jetzt ist es ja schon noch so, dass wir auch im Testspiel gegen St. Pauli eigentlich zwei Halbzeiten hatten. Ne? Also die erste Halbzeit, wo Pauli mehr oder weniger noch mit erster Garde gespielt hat, war sehr durchwachsen. Ne? Ähnlich wie die eine Halbzeit gegen Hannover. Und die zweite Halbzeit war dann ein bisschen besser, weil Holstein dann aber auch mehr Räume hatte und übrigens auch mehr Zeit am Ball. So habe ich es jedenfalls empfunden. Sag du gerne, wenn du es anders empfunden hast.
Nee.
Aber dadurch, dass sie schon mehr Zeit am Ball hatten, wurde es dann natürlich auch ein bisschen flüssiger und besser. Und das ist Stand jetzt das, wo ich mir noch so ein bisschen Gedanken mache. Es scheinen diese letzten kleinen Mechanismen noch nicht zusammenzugreifen. Ne? Und grundsätzlich ist das, glaube ich, nicht dramatisch. Aber irgendwann läuft dir natürlich so ein bisschen die Zeit davon ab einem gewissen Spieltag. Also wir können jetzt ja sagen, Spieltag 2, 3, 4, 5, meinetwegen auch noch 6, sind nicht so entscheidend. Aber wenn du es bei Spieltag 10, 12, 15 nicht hinbekommst, dann hast du natürlich irgendwann ein gewaltiges Problem, weil die Punkte holst du natürlich nicht wieder auf. Deswegen ist da schon eine gewisse Art und Weise jetzt auch ein Druck da, auch wenn man den natürlich vereinstechnisch gesehen gerne wegschiebt, ne, brauchen wir nicht drüber reden, der hilft einem ja auch nicht. Aber es wäre Quatsch zu sagen, dass er nicht da ist.
Ja, das sehe ich ja nun ganz genauso. Also zwei weitere Niederlagen, wir wollen ja den Teufel nicht an die Wand malen, aber zwei weitere Niederlagen, jetzt auch Schalke und dann zu Hause gegen KSC, dann brennt auf der Förde der Baum, wie auch immer das gehen mag.
Da geht es ja auch nicht darum, jetzt irgendwie einen Teufel an die Wand zu malen, sondern da geht es ja in erster Linie darum, um vielleicht auch im Sprech von Marcel Rapp zu bleiben, analytisch auf eine Situation zu gucken und sich mit Szenarien, die passieren können, auseinanderzusetzen. Also so wie wir das tun jetzt in einem Podcast, gehe ich auch davon aus, dass die Verantwortlichen bei Holstein Kiel das tun und im Zweifelsfall auch Pläne und Gegenmaßnahmen dafür bereits in der Tasche haben, wenn solche Dinge passieren, weil aus meiner Sicht jedenfalls ist es das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du auf solche Situationen völlig unvorbereitet triffst, weil du dich vorher nicht damit auseinandersetzt. Jetzt kann man natürlich sagen, wir malen schwarz. Den Schuh ziehe ich mir gerne an, wenn das jemand so sehen mag. Ich würde aber eher sagen, wir beschäftigen uns mit Szenarien, die halt einfach Stand jetzt sportlich gesehen realistisch sind und passieren können.
Auch da stimme ich dir zu. Ich möchte nochmal auf Stefan Schwab zu sprechen kommen. Wirklich sehr, das klang sehr, sehr authentisch, was er nach dem Testspiel gegen St. Pauli an Selbstkritik zum Besten gegeben hat. Was mich aber dabei bei der ganzen Geschichte verwundert ist, dass man, wenn man mit Family von Griechenland, er hat die letzten 5 Jahre vor Kiel bei Paok Saloniki gespielt, dass dann ein Umzug Umzug mit familiären Belastungen, Kindergartenplatzsuche und so weiter und so weiter, dass es nicht so ganz spurlos an einem vorbeigeht, auch wenn man schon 34, bald 35 Jahre alt ist. Das leuchtet mir total ein. Profifußballer sind auch in diesem Bereich jetzt keine Roboter oder sowas. Das gehört halt dazu. Was mich irritiert hat, war die Geschichte, dass er sagte, dass das komplett anderer Fußball sei als in Griechenland. Nicht nur wegen der Anstoßzeit, die da spät abends oder später am Abend erst erfolgt und hier zur besten Mittagszeit oder so in aller Regel, sondern dass es hier wilder sei, viel 1 gegen 1. Hätte nur noch gefehlt, ist es eigentlich mehr Gebolze irgendwo, ne, was teilweise auch stimmt, mit lang, hoch und lang und so weiter und so weiter. Und dass dann Marcel Rapp mit diesen Sätzen konfrontiert gesagt hat, ja, das ist für ihn ja auch nicht so cool, Räume sind groß, es muss viel gekämpft, gelaufen, gesprintet werden und so weiter. Da habe ich mich gefragt, wenn ich ein Spieler, und ich halte wirklich große Stücke auf Stefan Schwab, weil ich den linken Fuß von ihm, hat man in Ansätzen ja schon gesehen, der ist schon, finde ich, für Zweitliga-Verhältnisse einigermaßen außergewöhnlich gut. Aber dazu gehört natürlich auch eine Athletik. Und da frage ich mich, welche Kriterien haben da jetzt eine Rolle wohl gespielt, Stefan Schwab zu verpflichten als Ankerspieler, als erfahrener Europacup-Terrain, hat er Erfahrungen gesammelt und so weiter in Griechenland mit wirklich im positiven Sinne mit Pauken und Trompeten verabschiedet worden. Selbst der Tankwart an seiner obligatorischen Tankstelle hat Tränen vergossen, als er das letzte Mal da seinen Wagen aufgeladen hatte mit Sprit. Also ich frage mich, die zweite Liga spielt auch in dieser Saison, wie die zweite Liga auch in den vergangenen Jahren gespielt hat, im Schnitt. Gibt da immer ein paar Ausreißer, man sich da irgendwie von irgendwelchen Dingen leiten lassen, hat man sich da vergrüßt, weil es wirkt wirklich so, also ich hoffe, dass das ganz schnell geht jetzt bei Stefan Schwab, weil dann wäre der Input, glaube ich, für die Mannschaft, gerade mit den vielen jungen Leuten, super groß, aber diese Geschichten, die ich eben angesprochen habe, das weiß ich nicht, wie schnell das geht, ne?
Also erstmal glaube ich, dass unabhängig der sportlichen Leistung auf dem Platz ein Stefan Schwab schon wichtig für die Kabine ist. Ne, oder unabhängig, wie gesagt, auch der sportlichen Dinge, gehört er zur Führungsgruppe bei Holstein Kiel, ist nah auch dran gewesen, sagen wir mal, an einem Kapitänsamt, also auch erster Kapitän und so weiter. Also ich glaube schon, dass der wichtig ist für die Struktur. Was das Thema Schnelligkeit auf dem Platz angeht, merkt man einverstanden jetzt, dass es in der Form so nicht reicht. So, das muss man einfach mal klar so sagen. Und damit möchte ich ihm auch überhaupt nicht zu nahe treten. Wie gesagt, weil ich ihn auch wirklich sehr schätze, habe ein sehr tolles Antrittsinterview mit ihm gehabt. Ein Spieler, der sehr, sehr klar und deutlich auch Dinge formuliert, hat er jetzt ja nach dem Pauli-Spiel auch wieder gemacht. Und ich empfinde das als äußerst erfrischend und auch positiv. Aber rein sportlich gesehen ist es Stand jetzt tatsächlich leider so, wie du sagst, dass man das Gefühl hat, dass er in dieser zweiten Liga noch nicht so angekommen ist. So, woran das jetzt wirklich dann am Ende liegt, ob es wirklich eine mangelnde Fitness, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Aber vielleicht ist es dann doch die Handlungsschnelligkeit, die in, und dafür gucke ich ehrlicherweise zu wenig griechischen Fußball, aber man hat es ja in der zweiten Halbzeit gegen St. Pauli gesehen, als er da gespielt hat und halt diese halbe Sekunde länger hatte am Ball, hat es wunderbar funktioniert. Da hat er ja wirklich schön das Spiel verteilt, im Zentrum war Dreh- und Angelpunkt, hat sich den Ball abgeholt, hat die Bälle dann verteilt. Vielleicht ist es Stand jetzt einfach noch diese halbe Sekunde, die ihm da irgendwie dann fehlt, wo es in der zweiten Liga dann vielleicht auch noch zu hektisch ist. Vielleicht muss man sich da dran gewöhnen. Ich meine, er ist natürlich auch in einem fußballerisch jetzt schon auch gediegeneren Alter, ist jetzt auch keine 25 mehr. Das ist sein großes Faustpfand im Bereich Erfahrung und Führung einer Mannschaft. Aber vielleicht fehlt ihm das so ein bisschen auf dem oder in dem Bereich. Und das scheint Stand jetzt noch eine Schraube zu sein, die man so ein bisschen drehen muss.
Ja, das haben ja schon mehrere Spieler gesagt, selbst die vorher schon in der zweiten Liga waren und mit Holstein aufgestiegen sind, dass selbst in der ersten Liga diese Intensität nicht das spielerische Vermögen, sondern rein die Intensität in der zweiten Liga teilweise höher ist als in der ersten Liga, ne?
Weil du natürlich in der ersten Liga viel mehr individuelle Qualität so hast. Die brauchen im Zweifelsfall nicht so intensiv sein, weil sie dann in kurzen, kleinen Aktionen eine viel höhere Dichte an Präzisionen mitbringen, ne? Also wenn du dann so einen Florian Wirtz hast, der muss nicht im Gegenpressing 85 Mal irgendwie seinem Gegenspieler auf den Schlappen stehen, weil im Zweifelsfall gleicht er das durch sein Tempo oder durch seine Spielintelligenz aus, ne? Das sind dann einfach so Kleinigkeiten, die da einfach unterschiedlich sind. Mhm. Und die zweite Liga ist ja nun mal wirklich sehr, sehr intensiv. Nicht ohne Grund schreibt sich Holstein immer wieder auf die Fahne, wie wichtig Intensität gegen den Ball ist, und hebt es auch immer wieder hervor, dass sie so besonders intensiv sind im Zweitliga-Vergleich. Übrigens, ich habe mich letzte Woche nach dem Spiel gegen Hannover nochmal mit dem Trainerteam von Hannover 96 nochmal ein bisschen länger unterhalten. Die haben tatsächlich auch gesagt, das war die intensivste Mannschaft in der zweiten Liga, die sie diese Saison bisher gesehen haben, und sie gehen auch davon aus, dass es nicht intensiver wird. Also kommt das auch beim Gegner an. Die Frage ist ja dann am Ende des Tages, wie ist dann die Umsetzung für das eigene Spiel?
So.
Und da sind wir wieder beim Kausus Knacktus.
Ja.
Da scheint es jetzt einfach noch zu hapern.
Kommen wir mal zum Personal. Die beiden A-Nationalspieler Alexander Bernhardsson und David Setz werden Stand heute, wissen es ja noch nicht ganz genau.
Gehen wir mal davon aus.
Wir gehen mal davon aus, am Samstag einsatzbereit sind, sollen einsatzbereit sein. Berra hat mit Schweden beim 2-2 in der WM-Quali gegen Slowenien 64 Minuten gespielt, dann am Montag beim etwas überraschenden, aus skandinavischer Sicht könnte man auch sagen, desillusionierenden 0-2 im Kosovo 62 Minuten mitgewirkt, jeweils als rechter Flügelspieler. Setz hat dagegen in den zwei Partien seiner Slowen eben einmal 2-2 gegen die Schweden und dann 0-3 in der Schweiz keine Einsatzminute bekommen. Sind diese internationalen Auftritte nach deiner Ansicht gut für die Performance im Verein oder gilt die Faustregel nur bei positiven Resultaten? Eigentlich sagt man ja, wenn man von der Nationalmannschaft kommt, ist die Schulter noch etwas breiter als vorher.
Ego-technisch sicherlich. Die Frage ist dann immer, wie viel Belastung gab es denn da dann am Ende des Tages? Wenn du dich gerade mit erfahreneren oder auch etwas älteren Zweitliga- oder auch Bundesliga-Profis unterhältst, dann ist so eine Länderspielpause schon auch immer von deren Seite sehr begrüßenswert, was so mal ein paar Tage Ruhe angeht, weil die natürlich auch sagen, so, das tut auch einfach mal gut grundsätzlich. Jetzt hast du da natürlich auch wieder Reisetätigkeiten in größerer Form. Ich meine, sowohl Slowenien als auch Schweden, gut, aus Kiel geht Schweden noch, aber Slowenien ist dann schon auch noch mal ein paar Minuten weiter entfernt. Ich tue mich da so ein bisschen schwer mit, das grundsätzlich irgendwie total positiv oder total negativ zu sehen. Ich glaube, in dem Fall ist es halt einfach so, wie es ist. Solange sich da keiner verletzt, kann es gut sein. Wir werden sehen. Also
ja, ich glaube auch eher, dass es eigentlich was Positives sein muss, selbst wenn die Ergebnisse nicht so ausgefallen sind, wie man sich das vorgestellt hat.
Ich meine, ob sie nun laufen gehen im Wald oder ob sie spielen, dann haben sie jedenfalls Spielintensität. So ärgerlich ist natürlich, wenn du so gar nicht spielst, wie bei Setz, weil dann ist es jetzt irgendwie so ein bisschen verloren, jedenfalls so, was die Zeit angeht. Auf der anderen Seite hat er natürlich wieder auch auf verhältnismäßig professionellem Niveau dann wahrscheinlich trainiert.
Ja.
Es ist total müßig. Also
wir werden den Fall beobachten.
Die vergangene Zeit hat uns ja gezeigt, und selbst bei so Leuten wie Maschino und Tolkien, die wirklich lange Reisen ja auch hatten. Gut, Tolkien hat man es jetzt ein bisschen angemerkt, aber in den meisten Fällen lief das ja eigentlich immer so parallel ganz gut mit. Und ich glaube, in dem Fall wird es jetzt auch so sein. Aber du hast zwei vergessen, hier die U21.
Ja, richtig.
Die U21-Jungs, ne? Und da muss ich tatsächlich wirklich an dieser Stelle auch einfach mal sagen, hat mich ein bisschen überrascht, aber im positiven Sinne, ne? Kosovo, U21, Hamza Mukai und Leon Paluzzi zur Halbzeit. 1-1 gegen Spanien, die mit einer U21 gespickt sind mit
klasse Spielern, ne?
Wirklich klasse Spielern, die in ihren Ligen teilweise schon outstanding sind, und dann nachher 3-1 verloren. Aber wenn ich da ganz ehrlich bin, hätte ich da auch durchaus mit einem anderen Ergebnis gerechnet. Also ich finde, da haben die sich sehr aus der Affäre gezogen, kann man an dieser Stelle einfach nur nochmal positiv erwähnen, weil es mir jetzt gerade einfiel.
Ja, korrekt. Kosovo scheint irgendwie mit der überschaubaren Anzahl an Profifußballern, das scheint sehr gut zu laufen.
Scheint es gut zu machen, ne?
Ja,
also, Nationalstolz. Berra mal fragen, der wird wahrscheinlich ein Lied davon singen können.
Nationalstolz spielt sicherlich eine Rolle, aber however, also das machen sie gut. Jonas Terkelsen, der angedachte Spielmacher der Störche, soll ja nach einem Infekt auch wieder rechtzeitig gesund sein. Der Auftritt in der Felddienstarena ist...
Hoffen wir mal drauf, ohne dich unterbrechen zu wollen.
Ja.
Also hoffen wir einfach mal drauf, weil ich glaube schon, dass das wichtig wird für Holsteins Spiel. Und gerade bei Schalke, die ja nun auch wirklich anders Fußball spielen als in der Vergangenheit, glaube ich, werden sich schon viele Räume zwischen den Ketten ergeben, einfach auch weil Schalke mitspielt und weil es, glaube ich, viel hin und her gehen wird in diesem Spiel.
Mhm.
Und da wiederum hat er dann aus meiner Sicht eine extreme Stärke, wenn er die Zwischenräume vernünftig beläuft und bespielt.
Da kann er
Holstein wirklich helfen in diesem Spiel.
Könnte zu einem X-Faktor werden.
Genau so.
Ist aber erst 22 und ich weiß nicht, wie oft er schon vor 60.000 und in so einer brodelnden Atmosphäre wie in Gelsenkirchen gespielt hat. Ist er reif für so einen Stresstest der besonderen Art?
Auch da tue ich mich wirklich immer schwer, dann irgendwie zu sagen, dass am Ende des Tages kriegen die doch auf dem Platz wirklich nicht viel mit. Also das ist ja auch was Marcel Rapp immer wieder sagt, man hat als Trainer nur einen begrenzten Einfluss dann in dem Moment. Und du hast auf der anderen Seite, hast einen Markus Müller, der ist 23, der ist ein Jahr älter als Terkelsen, der sagte am Montag nach dem Training, das ist das Geilste, was es gibt, wenn dich irgendwie 40.000, 50.000 Leute auspfeifen, und erzählte von Dresden letzte Saison, wo er mit Osnabrück gespielt hat, wo er gesagt hat, das hat mich eigentlich nur noch geiler gemacht als das Spiel an sich und der Spielverlauf. Also ich glaube, das geht dem einen so und dem anderen so, aber grundsätzlich so eine Kulisse ist, glaube ich, erstmal rein vom Ding her elektrisierend genug, dass du ohnehin auf Vollspannung bist. So, und klar, wenn es dann schlecht läuft, wenn du dann im Zweifel 2-3-0 hinten liegst, dann ist sicherlich diese Atmosphäre dann auch nochmal zusätzlich schwer.
Mhm.
Aber wie viel dann die Jungs tatsächlich auf dem Platz dann, wenn sie in ihrem Modus sind, dann auch davon mitbekommen, weiß ich immer nicht.
Und außerdem ist er, wie erwähnt, Norweger, Skandinavier sind, glaube ich, cool in dieser Hinsicht.
Irgendwo. Ich wollte gerade sagen, also bisher hat er einen sehr coolen und sehr entspannten Eindruck gemacht, hat sich bisher von sehr wenig aus der Ruhe bringen lassen und das auch nach außen und auf dem Platz dann, selbst wenn es schlechter lief, nicht negativ in irgendeiner Art und Weise gezeigt. Von daher stellen wir ihm da mal bisher ein positives Zwischenzeugnis aus.
S04 gegen KSV, auch ein Spiel der Emotionen, nicht nur ein Spiel der Emotionen wegen der sportlichen Brisanz, auch deshalb, weil natürlich mit Timo Becker und Finn Pora zwei Aufstiegshelden der Kieler jetzt königsblaue Trikots tragen. Bringt das eine zusätzliche Brisanz noch in das Spiel oder muss man das einfach abhaken unter normale Wechselspiele im Profifußball?
Also Timo hat sich ja hier in Kiel sehr, sehr vernünftig verabschiedet. Das war früh kommuniziert, dass er gehen möchte, weil es halt diese Chance mit Schalke gab. Und da muss man dann auch sagen, das ist ein Schalker Junge. So, das ist ja eine Liebesgeschichte, die kannst du dir ja heutzutage im Fußball kaum besser backen. Also sowas gibt es ja eigentlich fast gar nicht mehr. Von daher, so schwer ist dann von der Führung und innerhalb der Kabine dann irgendwie doch wiegt, dass so ein Spieler Holstein Kiel verlässt. Glaube ich, haben da die wenigsten irgendwie jetzt großes, böses Blut. Und ich glaube, auch innerhalb der Mannschaft geht es so. Würde mich wundern, wenn es anders wäre. Und bei Finn Porat ist noch tendenziell ein bisschen mehr Brisanz drin, weil er natürlich in den ersten Saisonspielen jetzt bei Holstein eigentlich kaum noch eine Rolle gespielt hat oder eine untergeordnete Rolle und auch in der Rückrunde der Bundesliga eine untergeordnete Rolle. Der wird sicherlich nochmal ein Stück mehr brennen, weil er natürlich irgendwie wahrscheinlich zeigen will, so dass es eine falsche Entscheidung war, ihn abzugeben. Und da könnte man jetzt auch trefflich drüber diskutieren, ob das am Ende dann eine clevere Entscheidung war, ihn abzugeben, weil das natürlich schon auch ein Spieler ist, der durch die Zeit, die er schon bei Holstein Kiel ist, natürlich auch die Kabine so ein bisschen führt, ne? Und du hast jetzt schon, und das ist vielleicht dann auch Teil der Wahrheit, weshalb es noch nicht so richtig läuft bei Holstein, du hast jetzt schon eine neu gefundene Achse auch an Spielern, die sich jetzt in ihrer Führungsrolle erstmal neu finden müssen. Dazu gehört ja zum Beispiel auch ein Bernhardsson, der jetzt nicht in dieser allerersten Führungsreihe war letzte Saison, aber dadurch, dass sich halt jetzt Kader oder dadurch, dass sich Spieler verschoben haben, der Kader anders aussieht, auf einmal jetzt eigentlich einer der ganz großen Führungsspieler ist, ne? So, und ich glaube schon, dass das auch ein Faktor ist, der auch noch ein bisschen Zeit braucht. Die Frage ist, wie viel Zeit hat man am Ende dafür und wie schnell muss man in so eine Rolle reinwachsen?
Wir sind ja bei den Verhandlungen nicht dabei gewesen mit Finn Porat. Es ging ja um die Vertragsverlängerung. Der Vertrag ist ja dann wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Was da jetzt genau eine Rolle gespielt hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich gehe mal davon aus, dass es in erster Linie Spielzeit gewesen sein wird, ne? Also wie gesagt, die vergangene Rückrunde der Bundesliga hat Finny einfach, glaube ich, eine sportlich eher untergeordnete Rolle gespielt. Mhm. In den ersten beiden Saisonspielen jetzt auch eine untergeordnete Rolle gespielt. Und der will wahrscheinlich, also der wird einfach spielen wollen, ne? So, und dann hat er ja nun auch selber gesagt, das ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass er jetzt zu Timo Becker nicht eine ganz, ganz schlechte Beziehung hat. Konnte man ja auch sehen in sämtlichen Videos auf Schalke, die beim Transfer dann veröffentlicht worden sind. So, und dann wird der Draht kurz gewesen sein.
Gehen wir mal davon aus. Kurz war auch die Hoffnung von Königsblau am 25. August 2023, also vor fast genau 2 Jahren, als Holstein in Gelsenkirchen mit 2:0 gewonnen hat. Es war der 4. Spieltag, jetzt haben wir den 5. Spieltag. Danach hatte Holstein, war Tabellendritter, hatte 3 Siege und 1 Niederlage, also 9 Punkte.
Genau, andersrum als jetzt, ne?
Jetzt aus Tore durch Benny Pichler und Schuto Maschino, Tom Rothe damals überragend als linker Flügelverteidiger, alles Namen, die nicht mehr in der Kaderliste der KSV stehen. Und das war ein echter Meilenstein auf dem Weg zum Aufstieg. Die Nummer mit Timo Weiner als neue Nummer 1, völlig überraschend, auch so wie Kalle aus der Kiste geboren. Irgendwo, da passte schon ziemlich viel. Und da war dann auch atmosphärische Störungen in der Felddienstarena, das muss man schon sagen.
Ein paar negative Dissonanzen, wie man so schön sagt, ne?
So, ja, Schalke dagegen war dann mit einem Sieg und 3 Niederlagen. Also das aktuelle Holstein-Konto fast kopierend irgendwo im absoluten Krisenmodus gelangt. Jetzt treffen sich die beiden Mannschaften unter komplett umgekehrten Vorzeichen. Also Schalke 9 Punkte, Holstein 3 Punkte. Hast du mit dem Aufschwung da auf Rang 2 von S04 gerechnet? Also ich ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube, damit hat keiner und selbst bei Schalke selber die wenigsten gerechnet nach den ganzen Jahren, was die da durchmachen mussten. So. Und ich glaube, man hat in den Jahren auf Schalke auch gelernt, dass man den Frieden nicht unbedingt zu früh trauen sollte.
Ja, richtig.
Deswegen werden die sicherlich gut daran tun, das zu bewahren, was sie im Moment da gerade haben.
Beim könnte natürlich auch sein, dass dann wieder auf den letzten Drücker hauseigene Themen gleich wieder für ein bisschen Unruhe im sich anbahnenden Gelsenkirchener Idyll, man macht es kaum glauben, aber das ist
da. Gibt es da Idylle?
Ja, soll es geben. Ich habe sie noch nicht gefunden oder so. Aber
ich wollte gerade sagen, also die suchen glaube ich, viele Kollegen seit Jahren.
Müssen wir Timo nochmal fragen, Timo Becker
vielleicht. Der wird uns sicherlich den einen oder anderen Tipp geben können. Also hat er jetzt auch erzählt, dass Finn Porat war am Dienstag in der Medienrunde auf Schalke, hat er erzählt, dass ihm die Spieler Tipps geben fürs Ruhrgebiet und er war schon in Düsseldorf und Essen. Essen habe ich dann noch als Ruhrgebiet sehen lassen. Düsseldorf habe ich dann gedacht, naja gut, ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz Ruhrgebiet, aber die ein oder andere schöne Ecke soll es da geben, hat Finny gesagt.
Ja. Ist jetzt die Frage, ob es um landschaftliche Schönheit geht, kulturelle Bereicherung oder das
Abendprogramm. Das hat er mir nicht verraten, oder hat er nicht verraten in der Runde.
Werden wir sehen. Ich sage deshalb vielleicht ein bisschen Unruhe in der Idylle. Auch mit Blick auf das sich wie ein Kaugummi ziehen, auf die wie ein Kaugummi sich ziehende Transferperiode, die sich Gott sei Dank hier in Zentraleuropa, sag ich mal so, erledigt hat. Das Transferfenster ist geschlossen. In In der Türkei unter anderem ist noch bis heute Abend geöffnet, in Saudi-Arabien sogar noch bis Freitag. Also da sind immer noch letzte Unwägbarkeiten möglich. Holstein hat jetzt zumindest verkündet, dass die Akte von Timoteo Puschasch geklärt ist, bereinigt ist.
Sag mal. Geschlossen ist sie ja noch nicht ganz, aber immerhin zugefaltet bis zum nächsten Sommer. Hoffentlich.
Aserbaidschan, ne? Was?
Sabah FK.
Sabah FK in der Hauptstadt, in Hauptstadtclub Baku oder sowas. Ja. Ja, genau. Auf Leihbasis bis zum Ende der Saison. Zu welchen finanziellen Konditionen entzieht sich meiner Kenntnis?
Meine auch, aber besser als bei GKS Katowice.
Das könnte wahrscheinlich sein.
Ist es.
So, aber eine andere Bedeutung hat da schon diese Nummer für Schalke, denn der letztjährige Top-Knipser Musa Silla hat in der letzten Saison 16 Buden gemacht und war also komplett gesetzt im Schalker Sturmzentrum. Der war jetzt auch wieder Interkontinentaltrip, was wir vorhin schon hatten, zur WM-Quali gegen die Komoren 3-1 gewonnen und gegen Ghana mit Mali 0-1 verloren. Er spielt nämlich für Mali.
Weißt du, wo die Komoren liegen?
Ja.
Ja, jetzt habe ich dich. Ne?
Ich zeichne dir das nachher auf, das können wir jetzt ja so nicht sagen.
Ja, stellt es euch vor, wie Opa es aufzeichnet.
Genau. Also ist aber jedenfalls, ist halt, ob das nun an diesen Wechselgerüchten waren, die sich seit Saisonbeginn im Zusammenhang mit Silla immer wieder die Szene befruchtet hat, eben, ob es daran gelegen hat, jedenfalls der so richtig in Schwung gekommen ist der junge Mann noch nicht. Jetzt wird eben auch noch, wie gesagt, ein Last-Minute-Transfer nicht ausgeschlossen. Dann haben die Schalke am deutschen Deadline-Day mit Christian Gomis, Senegal, 25 Jahre alt, vom FC Winterthur noch einen weiteren Angreifer verpflichtet. Durchaus achtbare Qualität soll er mitbringen. Wird sich dann jetzt alles zeigen oder so, aber immerhin. In Vorausschau, dass Musa Silla geht. Der kommt jetzt von seiner Afrika-WM-Quali zurück, ist da auch genervt, weil das nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat mit Mali. Dann jetzt noch einen neuen Sturmkollegen, der ihm vielleicht den Stammplatz noch mehr streitig macht, als er ohnehin schon gewesen ist in den letzten Spielen. Ist auch nicht so ganz cool, ist das möglicherweise auch nicht. Oder vielleicht spielen auch beide, ne? Das kann natürlich auch sein.
Es gab ja aber, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar schon im Winter die Gerüchte, dass Silla Schalke noch verlässt. Und die sind ja eigentlich, glaube ich, seitdem der irgendwie da ist, war auch in der letzten Saison einer der wenigen Spieler, der bei Schalke einigermaßen vernünftig performt hat, auf dem Level, wo wir jetzt sagen, das ist so der Zweitliga-Durchschnitt, sage ich mal. Du, am Ende des Tages ist Fußball auch immer so ein bisschen zocken, ne? So, und mal klappt es, mal klappt das nicht. Und das gehört doch dazu. Also ich meine, das ist doch auch irgendwie so ein bisschen das Salz in der Suppe. Und am Ende des Tages kann man natürlich jetzt als Spieler dann ganz grundsätzlich, wenn einem da jemand vor die Nase gesetzt wird, irgendwie beleidigt sein. Man kann aber auch das selber für sich als Ansporn nehmen und sagen, okay, jetzt muss ich unbedingt selber mehr machen, weil ich will auf jeden Fall spielen und meine Entwicklung ist mir viel wichtiger. Na, also so eine intrinsische Motivation. So, wie das jetzt bei ihm dann sein wird, wenn weiß er wahrscheinlich nur selbst, für was und wie er sich entscheidet. Und wenn er noch wechselt, dann wechselt er halt. Ich glaube nicht, dass das so viel Einfluss auf das Spiel jetzt von Holstein haben wird, weder jetzt beim Spiel noch in der Rückrunde. Wobei man natürlich trotzdem sagen muss, dass das ein guter Spieler ist, ne?
Ich bin nur froh, dass sie, habe ich letzte Woche schon gesagt, ich bin nur froh, dass diese Transferperiodennummer nun endgültig dann irgendwann jetzt mal Schluss ist. Ich finde das, also, aber das ist meine persönliche Meinung, ich finde es langsam wirklich absurd.
Es nimmt halt absurde Ausmaße an inzwischen, ne? Also, ich glaube, diese Kritik grundsätzlich auch an dieser Art und Weise, wie Transfers im Moment oder wie dieser Markt stattfindet und die Art und Weise ist ja jetzt nicht neu. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns das jetzt beide ausgedacht hätten. Aber es ist natürlich schon so, dass es einfach alles wirklich sehr, sehr wild geworden ist. Und das siehst du jetzt ja auch an diesem Fall Puchacz. Also ich meine, sorry, Und da kann man jetzt auch sagen, da sind wir vielleicht zu hart. Aber dann da wirklich ein Dreivierteljahr lang so gefühlt, also ich meine, das war ja ein Dreivierteljahr ist ein bisschen zu weit gegriffen, aber sagen wir mal mindestens ein Vierteljahr kommt, glaube ich, hin, dann da irgendwie zu pokern und hin und her und hier noch Gespräche mit dem Verein und dann sind wir uns hier eigentlich einig. Ach nee, dann doch nicht, weil vielleicht kommt ja doch noch was und dann ein großes Interview geben. Ja, ich sehe mich eigentlich in England und dann hier wieder Medizincheck, ach nee, doch nicht. Und dann in Katowice wirklich am vorletzten Tag dann eigentlich alles durch. So, und dann eine halbe Stunde nach dem Medizincheck kommt Saba um die Ecke und bietet Summe X irgendwie mehr. Ach nee, doch nicht. Und dann sofort in den Flieger. Also ich meine, gut, dann wundert man sich am Ende, dass die Leute bei so einem Gebaren und das jetzt völlig unabhängig von Holstein Kiel, so wilde Sachen gibt es ja in den letzten Monaten, was so Transfers angeht, einfach viel öfter. Oder jedenfalls fühlte sich so an, als sei es öfter als früher. Da muss man sich doch auch nicht wundern, dass die Leute irgendwann sagen, ey, auf den ganzen Blödsinn habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr, lass mich mit einer Transferphase in Ruhe.
Ja, ja, genau. Ne?
Also die Leute stumpfen ja auch ab und man hat halt immer weniger das Gefühl, dass da in irgendeiner Art und Weise auch mal nicht nur auf das eigene Festgeldkonto geschaut wird, sondern vielleicht auch mal, was ist eigentlich gerade für meine eigene Entwicklung am besten? Aber da kommen wir jetzt dann auch wieder in der Generalkritik über Transfers und ja. Profifußball. Das führt wahrscheinlich zu weit jetzt an dieser Stelle. Aber gerade dieser Fall Puchac jetzt zeigt einfach auch nur noch mal wieder, wie wild dieses Geschäft ist. Und ich bin da ganz bei dir. Ich bin völlig froh, dass diese Transferphase vorbei ist. Ich kann auch diesem Transferjournalismus. Ich weiß, dass das viele Leute sehr interessant ist und dass das viele interessiert und wir sind da ja auch sehr nah dran und versuchen auch möglichst viele Einblicke auch vorab immer schon zu geben. Auf der anderen Seite finde ich, muss man auch irgendwie dann mal die Kirche im Dorf lassen und auch irgendwann mal sagen, das ist ein Ding, auch wenn es interessiert, zwischen dem Verein und dem Spieler. Und wenn sich da Dinge anbahnen, dann kann man auch darüber berichten. Aber jetzt in einem Halbstundentakt dann da teilweise, wie es im Fernsehen dann irgendwie passiert und jetzt hier Deal on und Deal off. Und da ist ja dann auch so viel dabei, was einfach auch gar nicht mehr stimmt. Wo dann einfach wirklich dann nur Hörensagen technisch irgendwas in die Welt nach außen hin erzählt wird und 10 Minuten später stellt sich heraus, ach nee, doch nicht. Und ja, okay, ist egal. Wir haben ja noch 25 andere Sachen auf der Agenda. Ich weiß nicht, ob das dazu beiträgt, dass die Leute den Fußball, dass der Fußball wieder nahbarer wird. Ich habe da irgendwie meine Zweifel. Ich habe eher das Gefühl.
Wir können in den Zusammenhang irgendwann mal nochmal eine Extra-Folge machen, um den König des Transferjournalismus, den Journalisten Fabrizio Romano, nochmal genauer zu beleuchten.
Ja, Romano.
Romano, ja, genau. Zu beleuchten.
Den meine ich ja noch nicht mal. Sogar noch viele Sachen dabei, die dann wirklich stimmen. Da sind wir dann ja aber auch wieder auf einer Top-Ebene, also wo wir dann wirklich darüber reden, wo ich dann wieder sage, okay, da ist dann vielleicht auch so viel Geld nachher dann im Spiel, dass es dann wirklich auch wirklich dann interessant ist, ne? Ob jetzt Cristiano Ronaldo doch noch eine Saison irgendwie in der Wüste spielt oder nicht. Ne?
Es ist einfach nur glaube ich, sehr interessant, warum der Kollege mit seinem großen Staff an Assistenten, warum er die heißesten Deals vorher schon in die Weltgeschichte posaunen kann. Und da kann ich schon mal so viel Spoiler sagen. Das ist jetzt nicht nur Recherche. Er ist natürlich ein wichtiges Glied in dieser ganzen Nahrungskette des Profifußballs.
Nicht ohne Grund ist es ja inzwischen so, dass die Vereine teilweise ihn auch als Testimonial für eine Spielertransferverkündung dann in irgendeiner Art und Weise benutzen. Ne? Dieses Here we go ist natürlich auch eine Marke inzwischen geworden. Ne? Mir ging es jetzt eher dann auch runtergebrochen auf den deutschen Markt, beziehungsweise auf den kerneuropäischen Markt dann auch auf Kleinigkeiten. Ne? Also wenn ein Spieler von einem Zweitligaklub zu einem Zweitligaklub wechselt, ist ja Berichterstatter völlig okay und vorab auch okay. Aber dann ein Bromborium teilweise dazu zu machen oder auch als Timo Becker dann da auf Schalke unterschrieben hat und dann mit aus dem Auto aussteigen und hier noch Film und da noch ein Ja gut, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es dazu beiträgt, dass irgendwie die Menschen wieder nahbarer zum Fußball kommen.
Muss man sich bei Schalke, glaube ich, auch keine Sorgen machen. Da würden wahrscheinlich ohne vierte Liga noch 50.000 im Schnitt kommen oder so.
Hundertprozentig.
Ja, und Fakt ist auf der Gegenseite natürlich auch, Holstein muss punkten. Egal, was wir hier erzählen, egal, was man für Analysen anstellt. Jetzt muss gepunktet werden für das Tabellenbild. Du hast das vorhin schon gemacht. Ich glaube aber auch bestimmt im gleichen Maße für das seelische Gleichgewicht, um diese Verunsicherung vielleicht ein bisschen abstreifen zu können. Und wer einmal mit der proppevollen S-Bahn zu einem S04-Spiel gefahren ist, der weiß um die Schwere der Aufgabe, auch wenn das vor 2 Jahren so super gelaufen ist. Im Pott wird eben Schalke gelebt, 20 Minuten Fahrzeit vom Hauptbahnhof genügen, um mindestens 10 Vereinsliga kennengelernt und 20 neue Freunde gewonnen zu haben. Das war schon sehr beeindruckend, was ich da vor 2 Jahren erleben durfte. Stimmung kann aber, wie gesagt, dann auch relativ schnell unterkühlt werden in der
Arena. Ist sie ja dann auch umgeschlagen. So, also das, was man den Norddeutschen dann gerne nachsagt, ne? Eine unterkühlte Stimmung war dann auf einmal auf Schalke. Also so schnell können sich die Dinge drehen. Und jetzt haben sie sich wieder gedreht um 180 Grad vor diesem Spiel, was die Gefühlslage im Vorfeld angeht.
Mal sehen, Achterbahn bietet.
Echt. Ich wollte gerade sagen, wer weiß, wie es dann auf dem Platz wird.
Ja, rund 4.000 Schlachtbummler aus Kiel hoffen natürlich auf die Wiederholung dieses glanzvollen Freitagsabend von vor 2 Jahren. Über all dies werden wir wie gewohnt berichten, am Sonntag ab 12.30 Uhr mit dem Live-Ticker der Kieler Nachrichten auf kn-online.de, so rum ist es richtig. Analyse, Stimmen, Einzelbenotung der Spieler und dem Nachspielzeitkommentar zuvor am Freitag der Newsletter ebenfalls auf kn-online.de und natürlich immer
der WhatsApp-Kanal werden der Kollege Matthias Herrmann und ich natürlich auch aus Gelsenkirchen, sag mal Schalke, Opa,
Schalke?
Auf Schalke bespielen für euch.
Ja, sehr gut. Also, Niklas, schönen Dank für deine Expertise und uns bleibt nur das Daumen drücken für den Sonnabend. Denkt bitte dran, auch wenn es noch so spannend wird, immer schön tranquilo bleiben. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.